Hallo und herzlich willkommen zum Transginger Tea Podcast, dem Podcast-Format, in dem ich, Mine Wenzel, Ingwer-Tee trinke und über Trans-Themen spreche. Ich weiß, ihr habt lange Zeit nichts mehr von mir gehört. Und ja, ich weiß, ich bin richtig schlecht darin, mein Upload-Schedule vom letzten Jahr immer nach Möglichkeit zum 13. des Monats hochzuladen, einzuhalten. Wann war die letzte Episode? März. Jetzt ist Mai. Ja, ich bin langsam. Es tut mir leid, es tut mir wahnsinnig leid. Ich merke tatsächlich, dass meine Produktivität unter Rona ein bisschen leidet, zumindest was diese Projekte angeht. Diejenigen, die aber so ein bisschen an anderen Kanälen noch mit dran sind, wie zum Beispiel Instagram, wissen aber auch, andere Projekte nehmen gerade Raum ein, so wie die regelmäßigen Soli-Streams etc. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich merke einfach, wie es mir schwerfällt, in diesem Homeoffice die gleichen Kontinuitäten einzuhalten, wie sie mir unter anderen Umständen möglich sind. Und das, obwohl ich mich zu Hause befinde und im Heimstudio produziere. Keine Ahnung. Es fällt mir schwer, den Finger direkt drauf zu legen. Auf der einen Seite weiß ich, dass irgendwie an einigen Stellen mehr ansteht als sonst, und an anderen Stellen weiß ich einfach, dass diese Situation meinen Rhythmus beeinträchtigt. Ich bin wahrscheinlich auch nicht die Einzige, der es so geht. Anyways, hier ist die neue Folge. Diese Folge ist wieder eine etwas Special-Episode. Und zwar ist das die Aufnahme von einem Podium, das im Februar stattgefunden hat. Ein Podium, das von den Grünen in Hildesheim veranstaltet wurde, mit der großen Frage, wie können wir marginalisierte Perspektiven in der Politik besser teilhaben lassen. Das finde ich natürlich ein sehr großartiges Thema, und letztlich ist es ja genau das, worum es mir die meiste Zeit geht. Außerdem hatte ich dabei das großartige Vergnügen, mit sehr tollen Menschen zusammen auf dem Podium zu sitzen, und ich bin sehr dankbar, mit ihnen gemeinsam diesen Abend gestaltet zu haben. Und ich bin sehr dankbar über die Sachen, die ich von ihnen gelernt habe. Also namentlich Payman Ramadan vom Migrationsrat Hildesheim, Vera Wagner von Fridays for Future Hildesheim, Mona Heilek, sie ist Atem-, Stimmen- und Sprechtrainerin, und Sarah Lee Heinrich aus dem Bundesvorstand der Grünen Jugend. Aber bevor ich zu viel quatsche, soll es relativ schnell in die Episode gehen. Für diejenigen, die sie brauchen, eine kleine Inhaltswarnung. Ja, es werden Themen wie Hanau besprochen. Ja, es werden Themen wie rassistische Gewalt besprochen. Ja, es werden Themen wie Ableismus besprochen. Ja, es werden Themen wie Sexismus besprochen. Wenn ihr gerade keine Möppe auf diese Themen habt, passt einfach auf euch auf. Ansonsten vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dadurch, dass es eine öffentliche Veranstaltung war, konnte ich oder kann ich nicht die komplette Aufnahme zur Verfügung stellen. Alle anderen, die auf dem Podium gesprochen haben, haben ihr Einverständnis erklärt und sind deswegen in der Aufnahme gelandet. Allerdings gab es auch Reaktionen aus dem Publikum, die nicht mit in der Aufnahme, beziehungsweise die mit in der Aufnahme waren, die ich aber nicht mit veröffentlichen kann, weil ich diese Person nicht nochmal extra fragen konnte. Ich habe ein bisschen versucht, mit dem Schnitt es so zu überbrücken, dass die Dinge, die gesagt wurden, Sinn ergeben. An einigen Stellen, wo vielleicht ein thematischer Sprung passiert, ist das aufgrund einer Publikumsreaktion, die nicht mit in die Episode konnte, aufgrund von Persönlichkeitsrechten, aufgrund von Urheberrechten, was die persönlichen Aussagen angeht und so weiter und so fort. Ich bitte das bitte zu entschuldigen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Episode und wir hören uns im Outro wieder.
Schönen guten Abend, wir würden gerne starten. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Podiumsveranstaltung Ich bin Rashmi Grashorn, die Vorsitzende des Kreisverbandes Hildesheim. Wir haben uns für diese Veranstaltung entschieden, weil wir gemerkt haben, dass es immer noch sehr viele Gruppen gibt, die einfach in der Politik nicht auftauchen. Das wollten wir gerne verändern. Aus gegebenem Anlass würden wir gerne am Anfang dieser Veranstaltung eine Schweigeminute einrichten und den Opfern von Hanau gedenken. Diese Schweigeminute ist stellvertretend für alle Opfer, die von Rassismus betroffen sind. Es werden jetzt die Namen der Opfer von Hanau vorgelesen und anschließend wird die Schweigeminute eingeführt.
Wir trauen die Opfer, die rassistische Angriffe in Hanau, Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Gotovic, Said Nasser Al-Hashimi, Mercedes Kerpatsch, Sedat Köpöz, Kaylan Felkov, Fateh Sarajolo, Willi Verolbaun.
Vielen Dank. Kommunikation ist ein Mittel, um Ausgrenzung vorzubeugen. Ich darf Ihnen das heutige Podium vorstellen. Wir fangen ganz links an, von mir aus links. Peyman Ramadan ist eine Kurdin, geflüchtet aus Syrien. Sie studiert hier in Hildesheim Bauingenieurswesen und ist im Beirat für Migration der Stadt Hildesheim. Herzlich willkommen. Vera Wagner ist eine Schülerin aus Hildesheim. Sie ist Klimaaktivistin und seit über einem Jahr für Fridays for Future Hildesheim aktiv. Herzlich willkommen. Mona Heileck ist selbstständige Kommunikations- und Atem-, Stimm- und Sprechtrainerin. Sie hat seit circa 6 Jahren eine Behinderung. Herzlich willkommen. Mine Wenzel definiert sich als non-binary, ist DJ und Musikerin. Mine produziert den Transginger Tea Podcast, gibt Vorträge und Workshops zu Themen der Machtkritik und Antidiskriminierung. Herzlich willkommen. Sarah Lee Heinrich kommt aus dem Ruhrgebiet und studiert Politikwissenschaft und Philosophie an der Uni Bonn, gehört dem Bundesvorstand der Grünen Jugend an und setzt sich insbesondere für Sozialpolitik ein. Ein paar organisatorische Hinweise habe ich auch noch. Erstens, es wird fotografiert. Wer das nicht möchte, meldet sich bitte bei dem Herrn, der gerade winkt. Es gibt die Möglichkeit, Fragen oder auch Feedback zu formulieren, schriftlich, wer sich hier heute Abend nicht gerne melden möchte oder nicht kann. Es steht draußen ein Kasten, da kann das Feedback reingeschmissen werden. Die Grüne Jugend versorgt uns heute Abend mit Getränke und steht bei den Toiletten. Am Ende dieses Raumes steht noch ein Büchertisch, der von Amreis Buchecke betreut wird. Eigentlich hätten wir hier heute Abend für die Moderation Julia Hamburg aus dem Niedersächsischen Landtag, Die musste leider kurzfristig absagen, weil der Zug leider zu früh gekommen ist. Deswegen werde ich heute Abend die Veranstaltung moderieren. Mein Name ist Rashmi Grason und ich bin die Vorstandssprecherin der Grünen aus Hildesheim. Ich würde ganz gerne einsteigen mit der Thematik, zu der wir gerade schon eine Schweigeminute hatten. Es gibt im Moment oft die Ausrufe, wir müssen endlich handeln, wenn es um Rassismus geht. Wir müssen endlich anfangen, etwas zu tun und nicht mehr wegschauen. Ich würde gerne die erste Frage an dich richten, Sarah Lee. Was geht dir durch den Kopf, wenn du solche Aussagen hörst, wir müssen endlich anfangen?
Es ist natürlich löblich, wenn Menschen darüber reden, dass wir endlich anfangen müssen. Aber wir können halt auch nicht Jahr für Jahr immer weiter sagen, endlich anfangen. Denn was ich finde, was total wichtig ist zu betonen, gerade wenn Anschläge, wenn Gewalt passiert, ist, dass es eine sehr große Gruppe von Menschen gibt, die seit Jahren davor warnt, die sagt, dass das gesellschaftliche Klima sich immer weiter verschlimmert, die jetzt schon in ihrem Leben Anfeindungen ausgesetzt sind, und die ganz klar die Betroffenen dieses Hasses sind, auch bevor er in körperliche Gewalt umschlägt. Und wir fangen jetzt schon an, so auch als persönlich betroffene Person fangen wir an. Wir fangen an, miteinander zu reden, wir fangen manchmal an, uns aus Räumen zurückzuziehen, aber das ist eigentlich nicht das, was passieren sollte. Und es braucht auch mehr als nur Reden und nur Solidarität. Und anfangen darf nicht heißen, jetzt einfach nur ein paar Mahnwachen in ein paar Städten zu machen, sondern dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie können politische Maßnahmen formuliert werden, damit so etwas nicht passiert? Denn für Reden hatten wir jetzt mehr als genug Zeit. Deswegen finde ich es auch besonders schön, dass wir jetzt heute darüber reden, wie verschiedene gesellschaftliche Gruppen in Politik mit eingebunden werden. Denn gerade die Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind, wissen es manchmal auch einfach am besten und sollten deswegen mehr Gehör finden, auch in parteipolitischen Organisationen, wie zum Beispiel bei den Grünen.
Peyman, du bist vor ungefähr 3 Jahren nach Deutschland gekommen und geflüchtet aus Syrien. Wie war dein Eindruck? Wie wurdest du aufgenommen in Deutschland? Und hast du eventuell auch Erfahrungen mit Rassismus hier erlebt?
Ja, natürlich, das gehört zu meinem Alltag leider, muss ich sagen. Wie gesagt, seit 3 Jahren hier in Deutschland. Ich muss jeden Tag auf der Straße, in der Hochschule, jeden Tag gegen Rassismus. Ich erlebe das also halt fast jeden Tag.
Ausgrenzung und Rassismus liegen eng beieinander. Ausgrenzung betrifft aber viele Gruppen. Wir haben hier heute Abend extra ein sehr buntes Podium zusammengestellt. Und deswegen würde ich gerne einmal von dir, Mine, hören, was ist so dein erster Impuls, wenn du an Ausgrenzung oder Teilhabe denkst?
Ich versuche immer wieder daran zu erinnern, beziehungsweise in meiner Arbeit versuche ich mir selbst immer die intersektionale Brille aufzusetzen. Das ist die Brille, die bedeutet, dass ich nicht versuche, einzelne Probleme für sich gestellt zu betrachten, sondern gerade beispielsweise, wenn ich über mich und meinen Handlungsbereich oder meinen Aufgabenbereich, das, womit ich mich am meisten beschäftige, ist das Themenfeld der queeren Diskriminierung, also der Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Trans, intergeschlechtlichen Menschen, nicht-binären Menschen, Asexuellen etc. 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 Und da beispielsweise einfach nicht zu vergessen, dass Queerfeindlichkeit schlicht und ergreifend nicht die einzige Diskriminierungsform ist, die diese Menschen betrifft. Also queer heißt nicht nur, dass eine Person eben nur queer ist und dafür diskriminiert wird und dafür Ausschlüsse erleidet, sondern dass eben Personen aus dem queeren Spektrum beispielsweise eben auch of color sind, beispielsweise eben auch behindert werden, beispielsweise eben auch von Klassismus betroffen werden, beziehungsweise da ist auch schon der Kernpunkt aller dieser Ausschlüsse, ob wir jetzt von Rassismus sprechen, ob wir jetzt von Queerfeindlichkeit sprechen, ob wir jetzt von Behindertenfeindlichkeit sprechen, etc., 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 all diese Ausschlüsse haben handfeste, greifbare Auswirkungen in einem kapitalistischen, in einem klassistischen, diskriminierenden System. Also beispielsweise sind Ausschlüsse, die wir erleben, queerfeindliche Ausschlüsse, rassistische Ausschlüsse, Direktausschlüsse auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt etc. Das sind die strukturellen Wurzeln, das sind die strukturellen Auswirkungen, die aber eben dafür sorgen, dass sich beispielsweise in den Köpfen der Menschen dann wiederum die Ressentiments wieder weiter fortsetzen. Das ist ein Kreislauf, der sich daraus ergibt, der sich eben auch in politische Strukturen eben mit einspeisen, denen sie dann auch wieder reproduziert werden.
Um der Barrierefreiheit auch Genüge zu tun, kannst du versuchen, vielleicht das, was du gesagt hast, nochmal in ein, zwei Sätzen einfach zu formulieren?
Also beispielsweise, wenn ich sage, ich werde als Transperson diskriminiert, dann ist das zwar einerseits der Spruch, der mir entgegengeworfen wird, dann sind das die Blicke, die ich sehe, dann sind das die Beleidigungen, die ich erfahre, aber dann heißt das eben auch, dass das direkt nochmal Auswirkungen darauf hat, ob ich beispielsweise eine Wohnung finde, ob ich einen Arbeitsplatz finde, beziehungsweise ob ich einen Arbeitsplatz finde, der meiner Qualifikation entspricht. Und das Ganze potenziert sich beispielsweise nochmal, wenn ich zum Beispiel queer und of color bin oder wenn ich queer bin und eine Behinderung habe etc. Also viele Diskriminierungen gehen Hand in Hand und bedingen einander und verstärken quasi sich gegenseitig nochmal, wenn ich eine Mehrfachbetroffenheit habe.
Mona, ich habe wahrgenommen, du hast ganz oft genickt und zustimmend agiert. Was fällt dir dazu ein?
Eigentlich fällt mir gar nichts mehr dazu ein. Im Prinzip hast du alles gesagt.
Vera, du organisierst seit über einem Jahr hier die Fridays for Future Proteste und bist engagierte Klimaaktivistin. Inwieweit hängt eine uneingeschränkte Teilhabe mit der Klimadiskussion für dich zusammen?
Naja, also ich merke ganz oft, dass auch für uns jetzt als Klimaaktivisten und natürlich auch für alle anderen, die in der Politik irgendwie aktiv sind, dass dort auch Ausgrenzung eine große Rolle spielt und dass eben, deswegen sind wir ja hier, dass Politik nicht so vielfältig ist wie unsere Gesellschaft. Und das ist natürlich auch bei den Fridays for Future Organisationen so, dass man dort eben, also ich muss zugeben, bei uns ist es zum Beispiel so, dass unsere Demonstrationen meistens nicht barrierefrei sind. Und das ist ein Problem und das sehen wir und daran versuchen wir auf jeden Fall was zu ändern. Aber das ist es muss auch angesprochen werden. Mhm. Und das ist eben da, an solchen Stellen schließt man dann auch, wenn nicht gewollt, Leute aus.
Wir hatten im Vorfeld unseren Menschen auf dem Podium ein paar Fragen geschickt, weil wir uns ja gezielt auch damit beschäftigen wollen, was den Menschen fehlt, wo sie sich in der Politik beziehungsweise auch speziell bei uns einfach nicht gesehen fühlen, wahrgenommen werden. Die eine Frage war, und die würde ich jetzt einmal stellen und dann einmal in der Runde quasi beantworten, ist, welche Hemmschwellen oder Ausgrenzungen empfindest du bei Parteien? Wo fühlst du dich nicht willkommen? Wir fangen einmal links an.
Also mein Ziel ist, als Sprachrohr zu agieren. Ich möchte mich für Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichten oder Geschichte einsetzen. Da die meisten von ihnen oder nicht wahlberechtigt sind und somit deren Meinung nicht äußern können. Daher kommt eine Teilnahme zurzeit für mich in eine Partei nicht in Frage. Außerdem habe ich auch nicht versucht, in eine Partei teilzunehmen. Deswegen weiß auch nicht, ob ich irgendwo nicht willkommen bin.
Also mir ist ganz oft aufgefallen, dass ich als junger Mensch in Parteien oft, also wenn ich mit PolitikerInnen rede, oft nicht ernst genommen werde, dass sie sich als Lehrer aufspielen und versuchen, mir was beizubringen, um eben dem Gespräch mit mir aus dem Weg zu gehen. Und das ist eine Sache, die ich ganz klar sehe als Hemmschwelle in der Politik. Dann ist es weiterhin so, dass mir aufgefallen ist, in der Politik wird sehr gerne sehr viel geredet und geschrieben. Und das ist ganz oft, klingt es ziemlich kompliziert, obwohl es dann doch etwas sehr Einfaches ausdrückt. Und das ist auch eine weitere Hemmschwelle, gerade auch für zum Beispiel junge Leute, sich überhaupt mit Politik zu beschäftigen. Und wenn dann, dass man, also dann versteht man vielleicht nicht mal unbedingt, was dort gerade irgendwie im Stadtrat beschlossen wurde, obwohl es eigentlich ganz simpel ist, weil es so geschwollen ausgedrückt wurde. Mhm. Und natürlich habe ich auch als, also auch als Frau, habe ich Sexismus auch in Parteien und von Politikern, und zwar verschiedenster Art, erlebt. Und was außerdem noch, ich bin halt Schülerin und ganz oft wurden uns Termine innerhalb der Schulzeit angeboten. Oder Leute rufen bei mir während der Schulzeit an. Das ist wahrscheinlich nicht böse gemeint, aber das ist halt schwierig, sich dann als Schülerin politisch zu engagieren.
Ich fühle mich eigentlich nur nicht willkommen oder ja, nicht willkommen im Moment bei der AfD. Ne? So. Ich zitiere mal Ilja Seifer, das ist die Vorsitzende der Allgemeinen Behinderten, des Allgemeinen Behindertenverbandes. Und zwar, das ist ungefähr eine Woche her. Sie sagt, die AfD wertet das Leben von Behinderten als nicht lebenswert an. Und deswegen fühle ich mich zum Beispiel bei der AfD einfach nicht wohl, nicht willkommen.
Genau, wenn ich an das politische Parkett denke, dann denke ich einfach ganz stark daran, welche Stimmen als hörenswert betrachtet werden. Und da gehe ich einfach erstmal davon aus, dass es eine gesellschaftliche Norm gibt, zu der wir, wie wir hier sitzen, einfach erstmal alle nicht gehören. Also die Stimme, die als hörenswert erachtet wird, ist in der Regel erstmal als eine weiße, männliche, mittelalte, heterosexuelle, cisgeschlechtliche, also nicht transseinde, nicht interseinde Stimme erachtet. Eine gebildete, eine mit Zugang zu Reichtum, eine mit Zugang zu gesellschaftlicher und politischer Teilhabe. Und da merke ich einfach, das sind nicht die Räume, die dafür gemacht sind, dass ich beispielsweise dort auch gehört werde. Wobei ich dann wahrscheinlich jetzt, wenn ich mich in dieser Runde umschaue, am ehesten noch gehört werden würde. Aber im Vergleich zu anderen Personen bin ich da auch noch relativ weit unten an der Kette. So, und das gerade vor allem bei der Parteipolitik. So als kleines Beispiel, ich hatte neulich den Gesetzentwurf zum Verbot der nicht konsensualen Operationen an intergeschlechtlichen Kindern vor mir und habe dort an einem Positionspapier zu diesem Gesetzentwurf gearbeitet. Und wer wurde halt zu diesem Gesetzentwurf gefragt und wer wird dann zitiert, um über diese Operationen, ob sie medizinisch notwendig sind oder nicht. Wer wird dazu gefragt, ob das der Fall ist? Es werden nicht Interverbände gefragt, sondern in dem Gesetzentwurf steht ganz, ganz viel von den Meinungen von ÄrztInnen, also von denjenigen, die seit mehreren Jahren bereits sich dem Konsens, dass die gewaltvollen Operationen an intergeschlechtlichen Kindern ein Menschenrechtsverbrechen sind, Körperverletzung sind. Das sind die ÄrztInnen, die das bestreiten, obwohl das Konsens ist. Und ÄrztInnen, die sagen, dass geschlechtliche Vielfalt quasi krankheitswertig ist. Und die werden gefragt und die werden dann beispielsweise nach diesem Gesetzentwurf rangezogen, um darüber zu entscheiden, ob Kinder operiert werden dürfen oder nicht. Und so, das sind die Entscheidungen, die in der Parteienpolitik getroffen werden. Also das sind die Stimmen, die als hörenswert erachtet werden. Und da gehören unsere Stimmen tendenziell erstmal nicht dazu, so zum Thema Ausschlüsse im politischen Parkett.
Um zu erklären, wo ich Ausschlüsse sehe, muss ich vielleicht ein ganz kleines bisschen ausholen. Denn jetzt sieht man hier, ich bin bei der Grünen Jugend. Ich habe gerade durch meine eigene Betroffenheit über Rassismus geredet. Aber das eigentlich Besondere daran, dass ich bei der Grünen Jugend bin, ist, dass ich in Hartz IV aufgewachsen bin. Und das ist eben auch der Grund, weswegen ich mich Sozialpolitik und Arbeitsmarktpolitik so sehr annehme. Und da ist der Ausschluss manchmal nochmal ein komplett anderer, weil es geht nicht immer unbedingt darum, dass ich jetzt in eine Partei gehe und jemand sagt etwas Abwertendes über Menschen, die Hartz IV bekommen, sondern es geht darum, dass ich bei mir zu Hause nicht da sitze und mir abends die Tagesschau mit meiner Mutter ansehe und dann morgens am Esstisch sitze und wir reden darüber, was so in der Zeitung steht heute. Also das sind so Prozesse, die nicht stattfinden, weswegen man nicht so nah an Politik rankommt. Und das Ding bei den Grünen, um da nochmal auch ein bisschen konkreter zu werden, war für mich, dass als ich damals überlegt habe, zu den Grünen zu gehen, ich gedacht habe, dass die Grünen einfach keine Partei sind, in der es darum geht, sich um die Menschen zu kümmern, die es einfach sozial nicht so gut haben. Also ich hatte die Grünen als im Blick eben als eine Partei, die irgendwie darüber redet, dass es mehr Bio gibt, die sich um die Umwelt kümmert, aber eben auch als Partei, die Hartz IV mitbeschlossen hat. Und für ganz viele Menschen, die in Armutsverhältnissen leben, ist das ein Punkt gewesen, wo sie dann gesagt haben, ich kann Politik nicht mehr vertrauen, denn sie haben uns das Gelbe vom Ei versprochen und in Wirklichkeit haben sie unsere Lebensrealität krass verschlechtert. Deswegen finde ich, eine der größten Hemmschwellen, die es in der Politik gibt, ist, wenn ein Vertrauensbruch aufsteht. Weil Parteien dafür da sind, die Menschen zu vertreten. Und jetzt gibt es einfach eine große Menge an Menschen, die zu Recht auch kein Vertrauen darin haben, dass, wenn gesagt wird, es wird besser, wenn wir uns gemeinsam mit dir engagieren, dass es wirklich besser wird. Und deswegen ist das, was die Grünen meiner Meinung nach am besten tun können, um diese Hemmschwelle abzubauen, ist, Fragen von Sozialpolitik ernst zu nehmen. Und das nicht irgendwie als Nebenwiderspruch neben irgendwie Umwelt einzuordnen. Menschen dürfen einfach nicht das Gefühl haben, dass irgendwann eine Koalition kommt und dass man sagt, okay, wir schalten ein Kohlekraftwerk mehr ab, aber dafür lassen wir Hartz IV so, wie es ist. Dann haben die Grünen das Vertrauen nicht zurückgewonnen und dann muss man sich auch nicht wundern, dass diese Menschen halt nicht in die Partei kommen.
Wir haben hier auf dem Podium viele engagierte Menschen sitzen und würden gerne wissen, warum habt ihr die jeweils gewählte Form von Engagement bzw. Aktivismus gewählt?
Nun ja, also dass ich mich dafür entschieden habe, mich bei der Grünen Jugend zu engagieren, war eher zufällig als gewollt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war bei mir einfach die Suche nach einem Raum und gerade wenn man nicht in großen Städten wohnt, sind Parteiorganisationen dort einfach ein schneller erster Punkt, wo man sich engagieren kann. Ich wollte mich über Schulpolitik hinaus engagieren und warum ich am Ende bei der Grünen Jugend geblieben bin, aber auch sehr lange gewartet habe, bis ich bei den Grünen eingetreten bin und deswegen auch definitiv aktiver bei der Grünen Jugend war, ist, dass es Räume waren, die sehr offen waren. Man konnte auf vielen Ebenen diskutieren, es waren keine hohen Hierarchien. Man hat sich jetzt nicht so gefühlt, als müsste man, keine Ahnung, 30 Jahre irgendwo Plakate kleben, bevor man mitdiskutieren kann. Das war mir sehr wichtig, aber es ist auch nicht die einzige Form von Aktivismus, die ich wähle. Denn natürlich, gerade in so großen Parteistrukturen, da setzt man sich nie nur mit einem Thema auseinander. Und es ist wichtig, dass es diese Orte gibt, in denen wir verschiedene Themen zusammenbringen und einen gemeinsamen Gesellschaftsentwurf haben. Aber manchmal möchte man sich auch für die Themen einsetzen, für die man brennt. Und ich engagiere mich deswegen neben der Grünen Jugend in verschiedenen Bündnissen, in verschiedenen Medien gegen Kinderarmut und für eine Kindergrundsicherung. Und das habe ich eben gewählt, weil ich auch mit Gleichgesinnten genau für dieses Thema kämpfen wollte, weil ich es richtig finde, dass manche Themen gesondert diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen und weil ich eben auch mit anderen Betroffenen zusammen kämpfen wollte. Betroffene, denen ich in der Grünen Jugend vielleicht auch nicht so oft begegnet bin. Und deswegen finde ich es da auch vollkommen in Ordnung. Das kann eine Partei manchmal nicht leisten, dass die komplette Partei sich nur einem einzigen Thema widmet. Und deswegen finde ich es so cool, jetzt auch zum Beispiel jemand von Fridays for Future hier zu haben, weil solche Themen ergänzen sich ja und gehen nicht gegeneinander.
Ich glaube, bei den sich ergänzenden Themen hake ich einfach direkt ein und sage so, was in parteipolitischen Diskussionen häufig passiert, ist, dass Themen sehr, sehr häufig als Einzelprobleme betrachtet werden. Also dass beispielsweise, wenn über die Rechte von LGBTQIA+ gesprochen wird, nur über die Rechte von LGBTQIA+ gesprochen wird. Also wenn dann beispielsweise nur über die Rechte von Transpersonen die Rede ist, dann wird es so verkürzt, als ob es jetzt mal nur ums Transsein geht. Was bedeutet das letztlich, dass dann quasi ganz, ganz viel an Möglichkeiten rausgekürzt wird? Und dann geht es beispielsweise nicht um geflüchtete Transpersonen, denen beispielsweise Queerfeindlichkeit in ihrem Herkunftsland nicht als Fluchtursache anerkannt wird und die deswegen hier keine Bleibemöglichkeit haben und sehr, sehr häufig eben wieder abgeschoben werden müssen, keine Möglichkeiten auf eine gesicherte Unterkunft haben, keine Möglichkeiten auf eine gesicherte Transition haben etc. Und das ist dann für mich eben die Möglichkeit zu sagen, ich engagiere mich anderweitig, beispielsweise im antifaschistischen Netzwerk Hildesheim oder in anderen sehr, sehr vielfältigen Kombinationen. Also ich bin auch relativ viel unterwegs, habe beispielsweise Connections im Hamburger Bündnis Won't Be Erased Hamburg, aber auch viel online, viel auf Instagram etc., wo es mir eben die Möglichkeit gibt, Dinge mit ihren verschiedenen Intersektionen zu betrachten, also wo sich verschiedene Themenbereiche eben überschneiden. Und ich versuche eben nicht, diese Probleme als oder diese Themenbereiche als einzeln zu begreifen, sondern sie miteinander überschnitten zu begreifen und häufig eben auch zu schauen, wo ist mein Blick vielleicht auch einfach getrübt durch mein gesellschaftliches Standing oder durch meinen gesellschaftlichen Standpunkt? Wo kann dieser Blick von Menschen erweitert werden, die einfach in der Gesellschaft mehr marginalisiert werden, mehr an den Rand gedrückt werden als ich, deren Blick ich deswegen nicht habe und deswegen mich von deren Perspektiven nochmal wieder bereichern zu lassen? Diese Möglichkeit gibt mir die Parteienpolitik eben derzeit nicht.
Ja, ich bin Trainerin für Kommunikation und ich arbeite total gerne mit Leuten zusammen, die zwischen 17 und 27 sind und ihr FSJ, freiwilliges soziales Jahr, in der Politik machen. Und dafür stehe ich total auf und da bin ich dann immer ganz groß und ich finde es einfach gut. Ich finde auch die Heinrich-Böll-Stiftung super. Die haben ja jetzt auch, die sind jetzt auch ein Träger von mir. Oder vom Internationalen Bund. Da habe ich zum Beispiel ein FSJ-Seminar jedes Jahr für Menschen mit Behinderung und so. Also bei mir ist es quasi, ich bin quasi ein bisschen anders als ihr. Ich mache es im Kleinen und ich verstreue mich einfach.
Ja, ich bin ja größtenteils in der Klimagerechtigkeitsbewegung engagiert und dafür habe ich mich entschlossen, jetzt bei Fridays for Future mitzumachen, weil es geht natürlich immer um das Thema Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und wir stehen vor einer Klimakrise und dort müssen alle Parteien, alle demokratischen Parteien handeln und alle Parteien müssen ihr Programm verbessern, müssen zusammen handeln und das deswegen übe ich sozusagen lieber von draußen auf der Straße Druck aus und komme natürlich auch mit Parteien ins Gespräch, aber trete halt nicht einer Partei bei.
Also ich habe mich für ehrenamtliche Arbeit bei Beirat für Migration in Hildesheim entschieden, da er die Interesse der in Hildesheim lebenden Menschen mit Migration und Fluchtgeschichte vertritt. Und ich ebenfalls die Stimmen bzw. die Sorgen der betroffenen Menschen vertreten kann und somit erfolgreicher als Sprachrohr fungieren kann, was ich bei den Parteien teilweise nicht machen kann oder nicht erreichen kann, weil ich nicht, also wie gesagt vorher, die Menschen, die also oder meine Zielgruppe sind die Menschen, die nicht wahlberechtigt sind. Was im Gegensatz zum Beispiel im Beirat, also die kümmern sich um Abbau, die Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das ist eine Hauptaufgabe des Beirats. Darüber hinaus unterstützt der Migrationbeirat die Förderung von Demokratie und Weltoffenheit in Hildesheim, also zum Beispiel die unterstützten die Ideen zur Ausweitung des kommunalen Wahlrechts für die Menschen mit Migrationsgeschichte. Außerdem ist der Beirat bietet also regelmäßig in Abständen Sprechstunden an, also die in denen persönliche Anliegen und Interessen also geäußert werden können. Also da, wir haben so eine zweimal im Monat jetzt mittlerweile, wo die Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Problemen zu uns kommen und einfach äußern können, damit wir die Probleme dann weiterleiten können.
Nun ist der Beirat für Migration noch nicht allen, glaube ich, geläufig. Kannst du uns einmal erzählen, wie hast du von dem Beirat gehört und wie ist deine Geschichte, wie du da rangekommen bist?
Also ich studiere an der HWK und ich habe eine Anzeige von einer Mitarbeiterin an der HWK bekommen, dass die eine Bewerbung, also dass ich mich da bewerben kann. Und ja, ich hab mich beworben mit meiner alle also Unterlagen, alle Informationen zu meiner
Erlebnisse, was ich hier gemacht habe, was ich machen will und so weiter. Und dazu bin ich auch dann ausgewählt, ein Mitglied zu sein.
Mhm. Vielleicht können wir die Frage ja aufgreifen, indem wir nochmal ans Podium geben, was wir zu Anfang auch schon besprochen haben, warum es immer mehr Angriffe von der rechten Seite gibt.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass hinter den verschiedenen Anschlägen, die wir gerade erleben, die an die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen stehen, immer was Politisches ist. Und das merken wir, finde ich, gerade jetzt von Anfang des Jahres bis jetzt, wo ich irgendwie nur jede Woche einmal in den Spiegel gucken muss, um zu erfahren, was das nächste Schreckliche passiert ist. Direkt nach Hanau war es ja auch so, dass wieder irgendwie Shisha-Bars attackiert wurden, nur dass niemand verletzt wurde. Und dass wir plötzlich das Gefühl haben, es passiert immer öfter und es passiert immer mehr. Und das ist was Hochpolitisches, finde ich. Und es hat was damit zu tun, dass sich Dinge immer weiter entgrenzen. Immer mehr wird plötzlich in Ordnung und Sprache wird zu Taten. Und da muss man halt, da müssen wir als ganze Gesellschaft sagen, wir lassen irgendwie einen Diskurs immer weiter laufen. Wenn nach Hanau Gauland im Fernsehen gefragt wird, wie er das Ganze so findet, obwohl er der Brandstifter dieser ganzen, also nicht, obwohl er einer der Brandstifter von dieser Ideologie ist, dann machen wir Fehler und dann macht auch Politik Fehler. Und wir müssen uns jetzt, glaube ich, als ganze Gesellschaft fragen, wie schaffen wir es, einen wirklich demokratischen Konsens hinzukriegen? Wie schaffen wir es, dieses Gedankengut nicht irgendwie komisch über so einen Rechtsaußenflügel der CDU in die Gesellschaft zu integrieren, sondern ganz klar zu machen, dass es da eine wirkliche Ausgrenzung geben muss. Denn es kann halt keine Toleranz gegenüber Hass geben. Und das ist jetzt, glaube ich, die Aufgabe von uns allen und auch die Aufgabe von politischen Parteien. Und da grüße ich vor allem die CDU und die FDP, nachdem sie mit der AfD zusammen versucht haben, einen Ministerpräsidenten zu wählen. Das ist auch Schuld.
Also ich schließe mich erstmal ganz viel, was aus der Ecke gesagt wurde, tatsächlich auch an und viel, was passiert, ist schlicht und ergreifend an diesem Punkt nicht genug. Und das, ich habe mir auch so auf eine Frage hin, die uns gestellt wurde, die uns zugeschickt wurde, was sind unsere Forderungen an die Politik, auch genau zu diesem Punkt Dinge aufgeschrieben. Also was meine persönliche Forderung jetzt gerade in diesem Moment, aber auch schon seit einer geraumen Weile ist, kommt aus einer wahnsinnig großen Frustration heraus, einer wahnsinnig großen Frustration und einer Enttäuschung, weil ich einfach merke, ich bin von den meisten Institutionen in Deutschland zurzeit einfach wahnsinnig gefrustet und enttäuscht, wenn ich mir die Frage stelle, was machen wir mit Tätern in unserem Land? Wir verbeamten sie, wir uniformieren sie, wir gliedern sie in unseren Verfassungsschutz und in unsere Polizei ein und haben die Täter in unserem Land in den Gremien sitzen, in den Institutionen sitzen, die uns eigentlich beschützen sollten. Das ist ein wahnsinnig großes Problem. Und das große Problem, was daraus folgt, ist, wenn sowas dann bekannt wird, dann wird ein Maaßen, der der AfD Informationen zuspielt als Verfassungsschutzpräsident, gekickt, wird ersetzt und Mensch denkt sich dann, mit so einer Einzellösung sind wir jetzt fertig. Dabei ist dieses gesamte Organ, ist dieser gesamte Verfassungsschutz seit seinem Entstehen wahnsinnig tief durchdrungen von rassistischen, von menschenfeindlichen, von faschistischen Strukturen. In seiner Entstehung, die Entnazifizierung in Deutschland hat nie wirklich außerhalb vom Papier stattgefunden. Es ist in seiner Entstehung, ist diese Institution morbide und krank und gehört eigentlich von Grund auf erneuert, nochmal von vorne aufgebaut, nicht einen Chef gekickt, sondern diese gesamte Institution von ihren Grundsteinen aus nochmal erneuert. Also wir sollten uns nicht mit solchen Einzellösungen und mit diesem Abwälzen von strukturellen Problemen auf die Verantwortung Einzelner zufrieden geben. Und das führt mich zum nächsten Punkt, was machen wir mit dem, also was ist mein Wunsch an die Politik selbst, nicht nur an einzelne Organe, sondern an die Politik selbst, sage ich, wir brauchen momentan einen fundamentalen Wandel im Umgang mit Ausschlüssen, im Umgang mit Diskriminierung, im Umgang mit unserer eigenen Sozialisation. Das ist nicht nur eine Forderung an die Politik, auch wenn die Politik da definitiv Handlungsmöglichkeiten hat, wenn es beispielsweise an Bildungspolitik rangeht. Aber da werden vielleicht auch noch andere Menschen gleich noch was dazu sagen. Aber so ein wahnsinnig gutes Beispiel ist, wenn Sigmar Gabriel sagen kann, Deutschland sei nie ein Kolonialstaat gewesen. Wenn irgendwer in der Position von Sigmar Gabriel den Holocaust geleugnet hätte, wäre dieser Mensch bereits geflogen. Wenn Sigmar Gabriel leugnet, dass Deutschland ein Kolonialstaat gewesen ist, dann läuft doch was schief. Leute, fangt an, über eure eigene Geschichte nachzudenken. Leute reden immer davon, dass wir jetzt gerade den Anfang wehren müssen. Ich wehre nicht den Anfang, ich wehre den Kontinuitäten, die seit dem Völkermord an den Nama und Herero in diesem Land bereits stattfinden. Also das sind die Forderungen, die ich stelle, ist ein fundamentaler Wechsel in unserem Blick auf unsere eigenen Verantwortlichkeiten. Da muss ich eben auch zu mir selbst beispielsweise auch als weiße Person sagen, wir müssen uns hinsetzen und anfangen, nicht davon zu reden, miteinander zu reden, sondern anfangen, erstmal zuzuhören. Und zwar nicht, was die Menschen in der Mitte der Gesellschaft sagen, sondern das, was ich vorhin sagte, uns an die Ränder der Gesellschaft wenden und sagen, wir müssen zuhören, bevor wir handeln können. Und zwar nicht uns selbst zuhören, sondern denjenigen zuhören, deren Stimme eben gerade nicht als hörenswert erachtet wird.
Also das Erste, und das ist für mich auch das Wichtigste, was ich sagen möchte, so wenn Menschen gefrustet sind, weil die Politik sie hängen lässt, dann ist das in Ordnung. Also so Menschen zu sagen, ja, denk halt nicht so schlecht von der Politik, das Problem liegt meistens nicht einfach nur bei den Menschen, die schlecht von der Politik denken, sondern von der Politik, die sie hängen lässt. Und deswegen auch nochmal ganz persönlich von mir als eine Person, die es gerade dadurch, dass ich mit Hartz IV aufgewachsen bin, sehr schwer damit habe, manchmal mit Politik. Wenn ich mit meiner Familie darüber rede, dort sind viele Menschen, keine Ahnung, die wollen nicht wählen gehen, die wollen mit dieser ganzen Sache nichts am Hut haben, nicht weil sie keine Lust haben auf Demokratie, sondern weil sie enttäuscht wurden. Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, enttäuscht zu sein und es ist auch total in Ordnung, gefrustet zu sein und es muss auch ein Auftrag an Parteien sein. Denn Parteien müssen auch dahin gehen, wo es weh tut und dahin gehen, wo die Leute eigentlich gar keinen Bock mehr haben, mit ihnen zu reden, weil sie einfach Mist gebaut haben in den letzten Jahren. Das finde ich einfach immer wieder wichtig zu sagen und da Verantwortung zu betonen. Was Praxis angeht, kann ich das auch verstehen. Es ist halt, gerade eben, Sie haben gesagt, dass es halt so ist, dass Rassismus, der fällt nicht vom Himmel, der wächst in uns heran, der wächst in unseren Köpfen heran und der wächst in unserer ganzen Gesellschaft heran. Deswegen ist es ja nicht einfach nur irgendein Täter, der irgendwen rassistisch beleidigt, irgendein Täter, der irgendjemanden im schlimmsten Falle umbringt, sondern es ist eine ganze Gesellschaft und wir dürfen uns halt auch nicht als Gesellschaft sagen, wenn wir die eine Person wegknasten, ist das Problem gegessen. Aber gerade weil Rassismus in der Gesellschaft ranwächst und man ihn nicht an einer einzelnen Tat und an einer einzelnen Person erkennen kann, finde ich es schwierig einfach nur zu sagen, dass man nur eine Sache tut. Und dann wird es manchmal ein bisschen unkonkret und ich verstehe, dass das schade ist, aber ich glaube, gerade Parteien haben da bestimmte Felder, in denen können sie einfach agieren. Parteien können sich um eine bessere Demokratieerziehung kümmern. Also darüber, dass es das anders in Schulen... Gott, ich war in der Grundschule und da war so eine Karte, also so... von Afrika und da waren halt so ein paar Palmen und dann war da Europa und dann war da irgendwie so eine Metropole. Menschen, also die Kinder, die dort aufgewachsen sind, hatten gar kein Verständnis dafür, was außerhalb von ihrem eigenen Land überhaupt passiert und sind auch unter sich geblieben ganz oft. Das heißt, Demokratieerziehung ist was, das können Parteien machen, denn am Ende sind Parteien nicht nur die, die irgendwie auf einer Demo mitlaufen oder in der Zivilgesellschaft was machen. Im besten Falle sind Parteien, die uns positiv zugewandt sind, die am Ende irgendwo in der Regierung sitzen und dann wirklich was verändern können an den großen Fragen. Und deswegen finde ich, da haben Parteien manchmal auch einfach eine andere Rolle als Zivilgesellschaft. Ich würde sagen, wir alle sind in der Verantwortung, um über eigenes Handeln nachzudenken. Wir alle sind in der Verantwortung, aufzuschreien, wenn jemand bei uns etwas Rassistisches in der Umgebung sagt. Wir alle sind dazu aufgerufen, zu trauern, zu mahnen, wenn rassistische Anschläge passieren. Und Parteien sind das natürlich auch, aber Parteien sind vor allem dafür verantwortlich, am Ende eine politische Konsequenz zu ziehen, Gesetze zu beschließen, dafür zu sorgen, dass Rechtsextremismus gar nicht ersprießen kann in der Gesellschaft. Und das ist eine große Aufgabe, aber eine Aufgabe, der sich Parteien annehmen müssen, wenn Parteien eben auch erwarten, von den gesellschaftlichen Gruppen unterstützt werden zu wollen, die am Ende davon bedroht sind.
Was mir an diesem Punkt noch einfällt, was daran anschließt, warum ich beispielsweise die Form des politischen Engagements gewählt habe, die ich gewählt habe, ist, Parteipolitik funktioniert derzeit über Kompromissschließungen, über repräsentative Gespräche, mit denen Mensch irgendwelche Zwischenlösungen finden muss, die häufig eben keine tatsächlichen Lösungen sind, sondern wie gesagt eben Kompromisse, die auf dem halben Weg stehen bleiben. Und meine Wahl für das politische Handeln, das ich eben wähle, die Graswurzel der Aktivismus, den ich nehme, ist eben zu sagen, okay, wenn Parteien sich in ihren Kompromissen die ganze Zeit auf halbe Strecke bewegen, dann versuche ich, diese Verantwortung wahrzunehmen und eben das Korrektiv zu sein, von der Straße, vom progressiven Widerstand eben her, zu sagen, ich muss das Ruder wieder rumreißen, denn wenn das nicht passiert, dann verrutscht dieser Diskurs immer weiter, immer wieder weiter nach rechts. Und deswegen meine Forderung eben auch an die Parteien, zum Thema Zuhören, hört auf, linke Widerstände zu kriminalisieren, hört auf, migrantische Selbstorganisationen zu kriminalisieren, hört auf, Orte der Organisation, beispielsweise migrantische Selbstorganisationen, zu kriminalisieren, sondern lasst diese Räume und geht eventuell auf diese Räume zu und fangt eben an zuzuhören und nehmt uns eben auch als das Korrektiv wahr, das euch dabei hilft, nicht weiter nach rechts abzurutschen. Und das betrifft ziemlich viele Parteien auf dem politischen Spektrum, auch diese Parteien der sogenannten politischen Mitte, die derzeit nicht mehr existiert.
Vielleicht sollten wir auch noch einmal klären, warum die Menschen überhaupt aus ihrer Heimat flüchten mussten.
Ja, also wegen dem Kriege, die in unserer Heimat, also in meinem Heimat zum Beispiel, immer noch führt oder wie auch immer, musste ich fliehen halt, ne? Und dazu werden immer Unterstützung von Europa meiner Meinung nach gekriegt, damit der Krieg weiter und weiter geht. Und die was soll ich jetzt dazu sagen, ist ein bisschen dass die Menschen oder die Parteien oder die meckern hier, warum die Flüchtlinge zu uns kommen, zu Europa kommen, warum bleiben die nicht in deren Länder, wobei die in deren Länder die also keine Lebensqualität gibt, also die können überhaupt da, also ob die überhaupt da leben können, ist nicht klar, ne? Und meiner Meinung nach, also soweit die Kriege und die Außenpolitik von Europa und von Deutschland vor allem verbessert wird oder die gegen den Krieg zu stehen, gegen den Diktatoren zu stehen und nicht mit denen zu reden, wie zum Beispiel vorhin in Hanau passiert. Ich habe es erfahren, dass also Frau Merkel den Präsident von der Türkei angerufen hat, weil sie und sich bei dem, keine Ahnung, entschuldigt, dass das sowas in Deutschland überhaupt passiert. Ich finde, die Opfer sind die Kurden, die hier in, also die von ihm schon weggelaufen sind und geflogen haben. Und sie ruft ihm an und also sie entschuldigen sich. Das ist ein bisschen für mich unschämend, dass die Opfer hierher sind, weil die von einem Land, also wo die keine Rechte haben für Leben, also deren Sprache zu sprechen, zur Schule zu gehen zum Beispiel, die werden immer diskriminiert und die kommen hierher, um diese Freiheit zu erleben, dann werden hier von den Rassisten nochmal erschossen und dafür ruft die Frau Merkel an und sagt, ja, Entschuldigung, das ist bei uns passiert worden. Also das finde ich gar nicht in Ordnung.
Ich würde da gerne noch einmal nachhaken und dich fragen, Peyman, welche konkreten Forderungen, Wünsche hast du an die Politik?
Natürlich fällt mir vor allem die Gesellschaftssensibilisierung zum Beispiel in der Schulen, in der Kindergärten, was die Kinder von zu Hause mitnehmen zur Schule und diese Werte und Normen erleben und dann in der Schule mitzutragen. Also das muss alles in die Schulen, in der Kindergarten noch besprochen werden. Die gemeinsame Veranstaltungen für Eltern, für die Erwachsenen, für die Kinder miteinander, damit sie die Kulturoffenheit erleben. Und die wissen ja, es gibt andere Menschen, die anders aussehen, die anders ticken. Wir sind nicht alle gleich und wir müssen diesen Themen mehr in die Schulen besprechen. Außerdem, mir fällt vor allem in Hildesheim, ich weiß nicht, wie das aussieht bei den anderen Städten, eine Beschaffung für die Antidiskriminierung anstellen in der Kommunale, wo man über rassistische Handlungen, also nicht Anzeige oder also sich äußern einfach, damit die Rassistische jetzt wissen, ja, es geht, also ich kann das nicht mehr machen, es gibt Grenzen. Wenn ich sowas wieder mache, dann kriege ich so oder so eine Strafe zum Beispiel. Und dazu auch die Verschärfung von der Gesetze bezüglich der rassistischen Behandlung zum Beispiel, wenn klare Gesetze gibt, wenn ich weiß, ja, ich würde bestraft, also die Leute haben die rassistischen oder die Rassismusbehandlungen oder Handlungen führen, die wissen, dass also die werden nicht begegnet von jemandem, ne? Also was zum Beispiel auf der Straße, das gehört zu meinem Alltag, ne? Nie, also ich habe bis jetzt nie erlebt, dass jemand zu den Rassist oder wie auch immer den Faschist kommt und sagt, ja, du darfst das und das nicht sagen. Ich habe das nie erlebt. Ich war immer alleine in jeder Erlebnisse, also ich habe es immer alleine durchgemacht und das finde ich, das muss für die Leute bekannt werden und durch Gesetze geregelt werden. Das darf nicht mehr so passieren. Sowas darf nicht mehr passieren wie Hanau. Das darf sich nicht wiederholen. Was mir noch fehlt bei Parteien, dass die interkulturelle Offenheit und also dass die nicht offen für alle Kulturen sind. Wir sehen zum Beispiel in jede Partei eine oder zwei Vertretern für Migranten, aber das ist nicht so als nicht als Hauptziel gesehen worden. Das ist immer so als Nebenziel oder Nebenaufgabe, dass die in fast jede, also alle Parteien und die Parteien müssen sich mehr natürlich mit den Problemen beschäftigen, nicht mehr einfach schreiben und davon reden. Man muss irgendwas machen. Also es geht nicht mehr, dass man nur redet und redet, ich bin gegen AfD, ich bin gegen bla 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 und dann macht man nichts mehr am Ende. Also man muss irgendwas tun. Auf jeden Fall auch die, wie vorhin ich erwähnt habe, die kommunale Rechte von Nicht-EU-Bürger muss auch geschafft werden, meiner Meinung nach, ist sehr wichtig, weil die Menschen, die wollen wählen, die wollen ein Teil dieser Gesellschaft sein, die dürfen das nicht, die dürfen nicht zu wählen. Also warum sollte ich mich mit Politik beschäftigen, wo mich keiner zuhört, wo ich nicht überhaupt wahlen gehen kann. Also ich bin nicht wahlberechtigt, weil ich keine deutschen Pass habe, aber trotzdem, ich habe eine Meinung. Ich lebe hier in Deutschland, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft und ich würde so weiter bleiben. Also ich darf nicht von die Wahlen distanziert werden, nur weil ich ein Stück Papier nicht habe.
Das ist tatsächlich, wenn wir über solche abstrakten Begriffe wie Teilhabe und politische Mitbestimmung und kulturelle und politische Mitwirkung etc. sprechen, dann sprechen wir tatsächlich einfach, wo liegt das meiste Geld und wo liegt das größte wirtschaftliche Interesse. Das bestimmt häufig auch, welche Gesetze mit mehr Nachdruck durchgesetzt werden und welche eher laxer gehandhabt werden. Denn häufig dient Wirtschaft einfach tatsächlich als Motor der Politik, beziehungsweise Politik dient wirtschaftlichen Interessen, nicht den Interessen von Menschen und erst recht nicht den Interessen von marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft. Das würde ich einfach nur noch mal kurz unterstreichen von dem, was gerade gesagt wurde.
Um bei dem Thema zu bleiben, Mona, was sind deine konkreten Forderungen an die Politik?
Okay, ich würde mich dir total gern anschließen. Das habe ich mir auch so aufgeschrieben und ich habe auch noch aufgeschrieben, dass so Sachen wie zum Beispiel im Grundgesetz steht ja ganz klar, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und das wünsche ich mir total, dass das wirklich umgesetzt wird und nicht nur so in einem Buch steht. Genau. Und im Prinzip kann ich mir auch noch ergänzend dazu die Inklusion wünschen. Also wir sind alle Menschen, wir sind alle unterschiedlich, aber wir sind alle gleich. Und deswegen wünsche ich mir auch Inklusion.
Vera, die Fridays for Future-Bewegung grenzt sich ja bewusst auch von der Politik ab. Aber bestimmt gibt es bei euch auch ganz konkrete Forderungen, die du gerne nochmal für uns erläutern darfst.
Ja, also die Fridays for Future-Bewegung hat natürlich Forderungen. Zum einen haben wir bundesweit Forderungen rausgebracht zum Thema Klimaschutz. Hier in Hildesheim haben wir auch vor kurzem ein Forderungspapier an die Kommunalpolitik veröffentlicht. Das umfasst jetzt 10 Seiten, das werde ich jetzt nicht ganz erläutern. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen, die wir auch fordern, die nur ein bisschen untergehen zum Teil. Und zwar zum einen ist es so, dass wir ja größtenteils junge Menschen sind bei Fridays for Future. Und da möchte ich mich hier auch mal ein bisschen in die Diskussion einreihen natürlich. Es ist so, dass wenn etwas eine Personengruppe besonders bestimmt, dann sollte diese Personengruppe auch bei der, also wenn es sie besonders betrifft, sollte diese Personengruppe auch bei der Entscheidung, bei der politischen Entscheidung vertreten sein. Und das Durchschnittsalter der Kohlekommission, wo der Kohleausstieg beschlossen wurde, lag über 55 Jahren. Also, naja, ich will jetzt nichts sagen, aber ich glaube, die jüngeren Leute haben noch eher an den Folgen des Klimawandels mit denen zu kämpfen, als die Leute, die vielleicht über 55 Jahre sind. Und außerdem ist es so, dass Klimaschutz ganz oft gegen Sozialpolitik ausgespielt wird. Und das darf nicht sein, weil kein Klimaschutz ist total unsozial. Und Klimaschutz muss aber natürlich gleichzeitig nicht dadurch, wir machen einfach nur alles teurer, gehen, sondern es muss sozialverträglich sein. Und das fehlt mir in der Politik, dass es normalerweise immer gegeneinander ausgespielt wird. Dabei muss es Hand in Hand gehen.
Ich gebe jetzt einmal noch der Reihe nach euch die Möglichkeit für ein Abschlussstatement und bitte euch dabei, die Zeit von 5 Minuten nicht zu überschreiten. Ich gebe euch gerne ein Zeichen. Pro Statement.
Okay. Also wie gesagt, ich habe schon meine Ziele hier erwähnt im Raum und ich wünsche sehr gerne, dass die Parteien mehr eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Beirat erzielt, da die Ziele des Beirats mit meinen übereinstimmen. Wie gesagt, ich lege große Wert auf die Menschen, die keine Ansprechpartner haben, die keine Person haben, die denen zuhört. Ich habe nämlich bei den Forderungen einen wichtigen Punkt vergessen leider. Ich nutze das jetzt, das zu erwähnen, und zwar, dass in Deutschland keine soziale Wohnungssystem gibt, wie zum Beispiel in Niederlande, dass die Menschen mit Migrationsgeschichte müssen 2 Jahre, 3 Jahre lange eine Wohnung suchen und die kriegen nicht mal eine Antwort für die Anfrage. Wenn überhaupt, dann wird das abgelehnt auf jeden Fall. Das habe ich selber erlebt und dazu möchte ich auch oder fördere ich von der Politik, von den Parteien eine klare Gesetz für diese Wohnungssystem schaffen zu werden. Ansonsten werde ich auch nochmal erwähnen, dass die Migrationsbeirat eine Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und die Interesse für die Menschen mit Migrationsgeschichte weiterleitet und zuhört und das war von meiner Seite.
Dankeschön.
Ja, also ich habe mir mal ein bisschen überlegt, wie ich denn das gut fände, dass es ein bisschen besser gestaltet werden würde. Gerade eben, ich kann das natürlich vor allem aus meiner Perspektive sagen, aber wie es vielleicht gerade Politik besser für junge Leute erreichbar wird. Und zwar glaube ich da, dass es eben zum einen diese ganze Bürokratie und diese geschwollene Ausdrucksform, die in der Politik auch schon in der Kommunalpolitik vorherrscht, dass es da zumindest irgendwie die Möglichkeit gibt, dass man auch schnell und bündig sich informieren kann, was wurde da jetzt eigentlich beschlossen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass sich auch wirklich mehr junge Leute und auch in verschiedener anderer Hinsicht auch noch mehr Leute angesprochen fühlen von Politik. Dann habe ich eben auch, was ich auch gerade eben schon mal gesagt habe, ich fände es sehr wichtig, dass die Gruppen, die betroffen sind von irgendeinem Gesetz, dabei berücksichtigt werden in der Entscheidungsfindung für dieses Gesetz. Und das sind jetzt, klar, in der Klimapolitik sind es vor allem die jungen Menschen. Aber es sind auch nicht nur die jungen Menschen, es sind auch Menschen des globalen Südens, die jetzt schon an der Klimakrise leiden. Und deswegen würde ich mir eben wünschen, dass diese Leute mit einbezogen werden. Und generell glaube ich, wir müssen uns alle auch beim Thema Diskriminierung an die eigene Nase fassen, so ein bisschen. Mhm. Und eben immer gucken, wo liegen vielleicht unsere Vorurteile, weil Menschen haben Vorurteile. Und das habe ich vorhin nicht gesagt, aber ich finde es, also es wurde ja nach konkreten Maßnahmen gefragt und Bildung ist ein total wichtiger Teil von konkreten Maßnahmen gegen eben diesen Rechtsruck und gegen Diskriminierung fast jeglicher Art. Ich erlebe das ja täglich in der Schule, dass Bildung ein total wichtiger Schlüssel sein kann und eben auch Kontakt zu Personengruppen, vor denen vielleicht eher eine Angst vorliegt, die man dann irgendwie in Hass äußert. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, der eben auch konkret gemacht werden kann.
Ja, ich wünsche mir einfach nochmal Barrierefreiheit, Respekt. Ich wünsche mir auch, dass so Gesetzesentwürfe wie zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz auch wirklich umgesetzt wird und nicht irgendwie 3 Jahre darauf gewartet wird. Und primär ist es nochmal die Inklusion, die mir am Herzen liegt. Die wünsche ich mir.
Ich mache das einmal an einem schönen Beispiel anschaulich. Letztes Jahr hat Hildesheim das erste Mal den Diversity-Tag gefeiert oder begangen oder ausgerichtet, wie auch immer Mensch das jetzt formulieren möchte. Und der sah so aus, dass ganz viele Initiativen, wie beispielsweise Schlau Hildesheim oder Queerbeet oder auch die Initiative für behinderte Menschen in Hildesheim, im Sitzungssaal im Rathaus zusammengekommen sind und dann so ein paar Schulklassen da durchgejagt wurden im Akkord. Und diese Initiativen haben dann immer so in 5 bis 10 Minuten einer SchülerInnengruppe Inklusion und Intersektionalität und verschiedene Konzepte der Antidiskriminierung erklärt. Und die SchülerInnen hatten sich gefreut, dass es keine Schule war und sind dann nach Hause gegangen, ohne was mitzunehmen. Also sprich, wir haben dann in diesen verschiedenen Initiativen an diesem Tag das in schlecht gemacht, was wir besser in den Workshops, die wir normalerweise in den Schulen machen, hätten tun können. Und Mensch hat sich am Ende dann von Stadtseite auf die Schulter geklopft und gesagt, wir sind wahnsinnig divers und wir haben diesen Diversity-Tag ausgerichtet. Die Frage, die ich mir stelle, warum diesen Diversity-Tag nicht absägen, der ist wahnsinnig großartig, aber warum diesen Diversity-Tag nicht für die PolitikerInnen und die BürgerInnenschaft der Stadt ausrichten, anstatt für SchülerInnen, die das Ganze sich auch in die Schulen holen können und das dann eben sehr viel besser mitnehmen können. Und daraus leite ich eigentlich meine Forderungen ab, hört uns zu, bezahlt uns für Bildungsarbeit, das vor allem auch. Forderungen an gesamtgesellschaftliche Forderungen. Wenn ihr weiß seid, wenn ihr abled seid, wenn ihr cis seid, wenn ihr heterosexuell seid, etc., etc., dann habt ihr vermutlich mehr Zugang zu Möglichkeiten des Wohlstands, der Bildung, etc. Teilt eure Privilegien. macht eure Hausaufgaben, bildet euch fort, educate yourself. Wir können nicht jedes Mal in jeder Alltagssituation immer die Grundlagenbildungsarbeit übernehmen, weil irgendwann mal sind wir auch durch damit. Und auch da wieder diese Sache, es gibt diejenigen, die diese Arbeit professionalisiert machen. Besucht diese Workshops, bezahlt diese Menschen dafür. Also das Gleiche, wie ich auch die Politikfrage bezahlt diese Menschen dafür, dass endlich diese notwendige Bildungsarbeit passiert, damit wir nicht immer wieder diese Grundlagenbildungsarbeit machen müssen.
Einmal konkret zu euch, natürlich auch als Akteur, als Grüne Hildesheim, werdet einfach niemals zu einem Ortsverband, bei dem man nicht eintreten kann, weil man sich den Mitgliedsbeitrag nicht leisten kann. Ich weiß, dass es solche Ortsvereine bei den Grünen gibt, wo man sagen kann, okay, wir können jetzt nicht auf das Geld verzichten und Menschen da nicht kommen, das ist Kacke. Das heißt, wir haben einfach so viele Hürden in der Gesellschaft, warum Menschen, die nicht so viel Geld haben, warum Menschen, die nicht in irgendeinem mittelständischen Milieu aufwachsen, zur Politik rankommen. Man kann, ihr als Grüne Hildesheim könnt nicht gegen alles davon ankämpfen, weil es in der ganzen Gesellschaft liegt. Aber ihr könnt zumindest nicht noch Dinge noch schlimmer machen. Das kann ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Und was ich mir von der Politik und vor allem von den Grünen wünsche in den nächsten Jahren ist, wenn wir jetzt als Grüne, und ich gehöre natürlich auch irgendwo dazu, als Person, die in der Grünen Jugend ist, sagen, wir wollen diese Jahrhundertaufgabe der Klimakrise angehen, dann müssen wir anerkennen, dass die soziale Spaltung der Gesellschaft, und zwar, dass immer mehr Menschen arm werden, dass immer mehr Menschen sich unsicher fühlen, dass das genauso eine Jahrhundertsaufgabe ist. Das ist kein Haupt- und kein Nebenwiderspruch. Und ich möchte nicht, dass ich möchte, wenn ich Wahlkampf mache, Leuten wirklich glaubwürdig sagen können, die Grünen werden für euch einstehen und sie werden nicht eure finanzielle Situation gegen die Schließung von einem Kohlekraftwerk eintauschen. Weil das ist nicht glaubwürdig. Deswegen macht glaubwürdige Politik, steht für einen Kurs, in dem wirklich Klima und Soziales versöhnlich ist, überlegt, ob das wirklich mit der CDU überhaupt möglich sein könnte. Ich bezweifle das sehr stark und sorgt dafür, dass wirklich eine Politik bei rumkommt, bei der es am Ende nicht Verlierer aufgrund des Klimas gibt, und zwar eine große Menge an Verlierer. Denn wenn wir die Klimakrise aufhalten wollen, aber ganz viele Menschen nicht mit an Bord sind, weil sie zu viel Angst haben, dass es ihnen noch schlechter geht als sowieso schon, dann werden wir diese Krise gar nicht überwinden können. Und deswegen muss es in unserem Interesse sein, gute Sozialpolitik zu machen und gute Arbeitsmarktpolitik, die es ehrlich meint. Und noch eine ganz, ganz kleine Sache, die hast du gerade schon angesprochen, bisschen weniger Akademiker-Geschwurbel. Also so ehrlich, so Leute verstehen einfach wirklich, also ich finde, bei den Grünen ist es nochmal echt manchmal krass, weil wir untereinander dann über bestimmte Dinge reden wie selbstverständlich und dann werden wir zu den größten Philosophen. Wenn wir nach außen wirken wollen und wenn wir wollen, dass die Leute verstehen, was wir meinen, dann kommt Europawahlkampagne, fand ich total, ich fand die super, aber mehr Königinnen auf den Wiesen kommt bei den Menschen halt einfach anders an wie ein Plakat von der Linkspartei, wo drauf steht umverteilen so. Also wir müssen dann eine klare Sprache für finden, damit die Leute, oder hier, wir haben dann gesagt, nur ein soziales Europa ist ein gutes Europa. Das ist richtig, aber trotzdem ist es nicht so klar, wie wenn wir ganz klar sagen, Löhne hoch, beispielsweise, oder umverteilen und uns auch wirklich trauen, diese Worte in den Mund zu nehmen. Und das, denke ich, ist sehr wichtig, wenn wir wollen, dass Menschen wieder Vertrauen zu uns finden.
Vielen Dank an euch alle. Ich möchte einmal noch zusammenfassen, dass hier gerade vermehrt die Forderung nach weniger Kompromissen bei Sozialpolitik war. Es wurde gefordert, dass Politik diverser und inklusiver und vor allem auch barrierearmer werden muss. Und das muss bei der Sprache auch anfangen. Ich habe auch gehört, dass wir weniger übereinander und mehr miteinander reden müssen und dann aber auch handeln müssen. Ich möchte mich bei allen Zuschauenden auch hier ganz herzlich bedanken, dass Sie hier waren, auch Ihnen nochmal das Gesprächsangebot geben, dass wir natürlich auch weiterhin ansprechbar sind, zu unseren Bürozeiten immer auch zu erreichen. Rieke freut sich immer, wenn es konstruktive Kritik, Anregungen etc. gibt. Vielen Dank.
Können wir einmal noch für Rashmi applaudieren, die wirklich quasi 5 Minuten vor Veranstaltungsbeginn die Moderation übernommen hat? Etwas seltsam, diese Aufnahme zu hören aus der Zeit vor Corona und sich zu denken, das ist gerade mal 3 Monate her, kommt mir aber wesentlich länger hervor. Es ist eine sehr, sehr wilde Zeit, diese Quarantänezeit. Ich hoffe, ihr kommt soweit klar und seid soweit sicher. Ich hoffe, ihr habt die Möglichkeit, euch zu isolieren, beziehungsweise ich hoffe, ihr bleibt sicher, wenn ihr beispielsweise in systemrelevanten Jobs arbeitet und deswegen euch nicht isolieren könnt. Es passiert ziemlich viel, gleichzeitig und es fühlt sich so an, als würde Mensch der Welt in Zeitlupe dabei zuschauen, wie sie explodiert. Eine Krise wie diese verstärkt bestehende Ungleichheiten und verstärkt bestehende Ungerechtigkeiten. Die Mechanismen der Gewalt, denen wir täglich ausgesetzt sind, werden durch Umstände wie diese nur noch katalysiert. Und ich bin in Gedanken bei allen mehrfach marginalisierten Menschen, die von dieser Zeit gerade besonders hart getroffen werden. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, wie ich im Intro ja schon gesagt habe, dass ich derzeit immer mal wieder so Soli-Streams mache. In Anbetracht dessen, dass beispielsweise meine Auftritte als DJ natürlich ausfallen. Diese Soli-Streams finden vornehmlich auf Instagram statt, das heißt für alle mit Instagram easy accessible. Und in diesen Soli-Streams gibt es immer wieder Spendenanlässe, die ich highlighten möchte für Projekte, für Initiativen, für Personen, die gerade zwingend auf die Unterstützung gerade in Zeiten der Krise angewiesen sind. Also wenn ihr darauf Böcke habt, besucht mich da gerne auf Instagram, wie gehabt. Der kommende findet schon dieses Wochenende statt, am 9. Mai ab 20 Uhr mit mir, mit Céline Bovard, also der Veranstalterin des Salon Quietronique in Hamburg, sowie mit Betongärten zu Eden. Betongärten zu Eden ist das DJ-Alias von Jo. Jo war ja auch schon mal im Podcast, vielleicht erinnert ihr euch noch. Ich freue mich sehr drauf, kommt da vorbei, schaut da vorbei, spendet gerne. Die Spenden gehen an das Queerberg Soli Party Kollektiv. Das ist ein Kollektiv von queeren Geflüchteten und MigrantInnen. Unterstützt auch sie und schaut da auch gerne mal vorbei. Links findet ihr unten in der Beschreibung. Ansonsten gibt es eine neue Möglichkeit, mich bei diesem Podcast zu unterstützen, da PayPal sich ja verabschiedet hat und mir eventuell einen Euro dazulassen für die laufenden Kosten des Podcasts und mich zu unterstützen, was die Kosten für meine Transition angeht, die ja nach wie vor stellenweise eben nicht von Krankenkassen übernommen werden. Schaut also gerne mal vorbei auf ko-fi.com/mine-und-claudia. Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Und lasst da gerne eine kleine Spende da. Das wäre ganz herzallerliebst. Ansonsten findet ihr mich auf instagram.com/mine-und-claudia, auf soundcloud.com/und-claudia und auf facebook.com/und-claudia. Genauso möchte ich noch eine Sache highlighten. Im Zuge der immer sichtbarer werdenden alltäglichen rassistischen Gewalt in Deutschland, im Zuge der Morde in Hanau, im Zuge des jüngsten Anschlags in Celle rufen die migrantischen Selbstorganisationen am 8. Mai zum Tag des Streiks auf. Der 8. Mai ist als Tag der Befreiung bekannt, also als der Tag, an dem die Wehrmacht bedingungslos kapitulierte vor den alliierten Kräften und als Tag, der die sogenannte Entnazifizierung in Deutschland einleitete. Diese Entnazifizierung hat bestenfalls auf dem Papier stattgefunden und effektiv hat sie nie stattgefunden. Nach wie vor ist Deutschland geprägt von einer alltäglichen, institutionalisierten Gewalt sowie einem blinden Auge, das nach rechts auf die passierenden terroristischen, faschistischen Bewegungen und Anschläge schaut. Rechte Gewalt wird hingenommen, wird nicht hinlänglich verfolgt, wird innerhalb der deutschen Institutionen als nicht existent wahrgenommen oder als kleines Problem betrachtet. Mensch klopft sich auf die Schulter und sagt, wir haben den Nationalsozialismus überwunden, während Rassismus nach wie vor tief verwurzelt in den deutschen Institutionen ist. Deshalb wurde der 8. Mai eben zum Tag des Zorns erklärt, also einem Tag, an dem migrantische Selbstorganisationen, in denen Organisationen von jüdischen Menschen dazu aufrufen, einen Generalstreik zu veranstalten. Ich packe euch den Link zur Blogseite des Generalstreiks mit in die Videobeschreibung. Schaut da bitte rein und macht euch kundig, wo bei euch vor Ort eventuell Bezugsgruppen sind, die ihr unterstützen könnt, bei denen ihr euch einreihen könnt. Es ist dabei extrem wichtig, dass Mensch auf den Ketten behält, dass das ein Streik ist von Personen, die Rassismus und oder Antisemitismus erleben, für Personen, die Rassismus und oder Antisemitismus erleben. Als weiße Personen können wir beispielsweise nachfragen, wo können wir unterstützend tätig werden, wo können wir beispielsweise bei den Dingen, die passieren, Care-Arbeit leisten, wo können wir beispielsweise auch aus der Isolation und Quarantäne heraus hilfreich werden, wo können wir beispielsweise ungiebige Orga-Arbeit mit erledigen, etc. Fragt nach, macht euch kundig, wo eure lokalen Bezugsgruppen sind und schaut, ob ihr helfen und unterstützen könnt. Und wenn es da keine Aufgaben gibt, dann teilt es und macht die Aktion selbst sichtbar. Ihr findet den Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung, genauso wie ein paar Instagram-Profile, die ich auch nochmal mit verlinken werde, die verschiedene Bezugsgruppen in verschiedenen Bundesländern beispielsweise organisieren. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr weiterhin gut durch diese Zeit der Isolation kommt. Passt auf euch auf, passt aufeinander auf und schaut, wo ihr einander Hilfe leisten könnt. Bevor ich euch aus der heutigen Episode entlasse, die Musik am Ende der heutigen Episode stammt von Johanna Hetwa. Johanna Hetwa ist eine koreanisch-amerikanische Schreiberinnen, KünstlerInnen und MusikerInnen-Person, aufgezogen in Los Angeles, in einer Familie aus Hexen, praktiziert Magie, Nekromantie und koreanisch-schamanistische Rituale. Dieser Background der nicht-westlichen, nicht-weißen, queeren, nicht-europäischen Magie durchzieht alle Werke von Johanna, vom Schreiben bis hin zur Musik. Der Track für diese Episode ist Beauty, mit Soundsamples von Simone Weil, erschienen im Album The Sun and the Moon. Viel Spaß dabei, bei ein bisschen Glitch, bei ein bisschen dunkler, queerer Magie, bei ein bisschen Träumen from out of space. Ihr findet die Links von Johanna natürlich, wie immer, unten in der Episodenbeschreibung. Ich verabschiede mich an der Stelle. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bleibt sicher. Ciao. Beauty's so fucking dumb, the fuck. Man, 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 beauty's so fucking dumb.
If we find fullness of joy in the thought that God is, we must find the same fullness in the knowledge that we ourselves are not. Hello there, my name is Nothingness. I am your best friend and I am the most beautiful thing of all things, which is of course no thing at all. So welcome to hell, little nothing. We are going to make great songs together, which is to say alone.